Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine eher technische Ansage vorweg, da es heute etwas turbulent zugehen könnte, die dringende Empfehlung, mit Säuglingen und Kleinkindern den Eltern-Kind-Raum aufzusuchen, wo alles etwas gedämpft und durch die Scheibe abgeschirmt ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 22 lesen wir: Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Was ist damit gemeint? Wir können davon im 1. und 2. Makkabäerbuch lesen. Nur in wenigen Bibelausgaben sind diese Bücher abgedruckt, zählen zu den sogenannten Apokryphen des Alten Testaments. Israel gehörte lange nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil zum griechischen Weltreich. Die Herrschaft des griechisch-syrischen Königs Antiochos des vierten Epiphanes war die schlimmste. Jede Glaubensäußerung der Israeliten wurde unterdrückt und stattdessen sollten griechische Götter angebetet werden. Viele haben ihre Treue und den Gehorsam dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit dem Leben bezahlt. Im Tempel in Jerusalem errichteten die Griechen ein Zeus-Standbild, brachten dort ihren Göttern mit unreinen Tieren Brandopfer dar. Als es schließlich gelungen war, diese Terrorherrschaft abzuschütteln, wurde der Tempel gereinigt und neu geweiht. Das war im Jahre 165 vor Christus. Als man den großen siebenarmigen Leuchter gemäß den Anweisungen, die Mose am Berg Sinai von Gott erhalten hatte, wieder in Betrieb nehmen wollte, anzünden wollte, fand sie schließlich nur ein einziger kleiner Krug mit dem entsprechenden, dafür geeigneten Öl. Alle anderen Vorräte waren von den Griechen verunreinigt worden, und es würde 8 Tage dauern, wieder Nachschub herzustellen. Mit dem wenigen vorhandenen Öl wurde der Leuchter entzündet und das Öl hätte eigentlich nur für einen Tag reichen dürfen, hat aber 8 Tage gereicht. 8 Tage lang brannte der Leuchter, bis auch neues Öl eintraf. Und an dieses Wunder im Zusammenhang mit der erneuten Tempelweihe erinnert sich das jüdische Volk seither jedes Jahr mit dem Chanukka-Fest. Besonderes Kennzeichen ist, dass an 8 aufeinanderfolgenden Abenden bei Einbruch der Dunkelheit auf einem speziellen Leuchter jeweils eine Kerze mehr angezündet wird. Also am ersten Abend eine Kerze, am zweiten Abend 2 Kerzen, bis am 8. Tag alle 8 brennen. Und in dieser Festzeit befinden wir uns zurzeit. Das Fest hat in den Ländern außerhalb Israels am vergangenen Mittwoch begonnen, in Israel selbst am Donnerstag. Und es endet am kommenden Mittwoch, und unsere jüdische Kultusgemeinde in Dortmund feiert das auf der Kulturinsel am Phoenixsee, wie im vergangenen Jahr, mit einem sehr großen Chanukka-Leuchter, im letzten Jahr auch mit Ansprache des Oberbürgermeisters. Ausgehend von diesem Lichterfest schlage ich jetzt den Bogen zu unserem Lichterfest, das unsere Adventszeit kennzeichnet. Heute, der erste Sonntag im Advent, ist der Beginn unseres Kirchenjahres. Wir sehen in dieser düsteren Jahreszeit überall Lichter, wo wir hinblicken. Von Jahr zu Jahr werden es mehr, elektrische Lichter. Aber über all diese Äußerlichkeiten hinweg freuen wir uns, dass Gottes Licht durch Jesus in besonderer Weise in die Welt und zu uns gekommen ist. Wir wollen Jesus willkommen heißen mit dem Lied O komm, du Morgenstern. Thank you. Wir wollen mit Gott reden und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Allmächtiger und ewiger Gott, du bist zu uns als Licht auf die Welt gekommen und willst auch dein Licht in unser Herzen bringen. Daran denken wir, wir danken dir für die Möglichkeit, die du durch Jesus, deinen Sohn, geschaffen hast, den es einen hohen Preis gekostet hat. Und so wünschen wir uns, dass du heute auf unsere geöffneten Herzen triffst und uns anrührst mit deiner frohen Botschaft, mit dem, was du uns sein willst, dass wir von deinem Licht empfangen und davon auch weitergeben können in unsere Umgebung. Danke, dass bei dir die Fülle ist, dass wir selber nie so viel geben können, kaum so viel erwarten können, wie du uns schenken willst. Wir bitten dich für die Kinder im Kindergottesdienst, auch für den BU, dass du da deine frohe Botschaft wirklich auch dort in die Herzen bringst, dass du die Mitarbeiter, die hier auf die Gottesdienstteilnahme verzichten müssen, doch erleben lässt, dass du sie auch durch diesen Dienst segnest. Bitte nicht für die Kranken unserer Gemeinde und die zu schwach sind oder Unklarheiten sind, da schenk du Klarheit und stärke sie, kräftige sie, steh du ihnen bei. So segne uns nun durch diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Viele haben sich wahrscheinlich gewundert, warum wir hier heute einen Saal der offenen Tür haben. Es handelt sich um einen Versuch, der einmal dazu dienen soll, die Tonqualität im Saal zu verbessern. Es kommt an der Glaswand zu bestimmten Reflexionen und das wollen wir mal ausprobieren, ob das auch, wenn die Band spielt, dann insgesamt besser wird. Aber es soll auch der Verbesserung der Luftzirkulation dienen, also sagen wir mal dem Sauerstoffgehalt in zu fortgeschrittenen Zeit. Was sich hier an Terminen ergibt, das steht auf der Rückseite des Zettels, den es am Eingang gegeben hat. Es gibt auch noch einen besonderen Zettel, wo zu den Gottesdiensten der Weihnachtszeit eingeladen wird, gut geeignet auch zum Weitergeben, denn viele sind dann doch im Vorfeld zu Weihnachten eher mal bereit, auch einen Gottesdienst aufzusuchen. Also zum Weitergeben gut geeignet. Ich möchte hinweisen auf den Termin am Donnerstag, Atempause für Frauen, eine Adventsfeier ohne Männer, aber nicht weniger fröhlich. Jetzt ist die Frage aufgetaucht, was es für Spendenmöglichkeiten gibt für die Opfer der Taifunkatastrophe auf den Philippinen. Dazu gibt es eine Folie und die liegt nochmal ausgedruckt am Infotisch. Da mag sich, wer sich dazu bewegt fühlt, die Kontoverbindung abschreiben. Und jetzt bitte ich Bernd Sander nach vorne und Deborah Schmitz. Wir wollen jetzt einige neue und zukünftige Gemeindemitglieder kennenlernen.
Wie gut, dass wir heute nicht so weit auseinander gesessen sind. Morgen Baby erstmal. Ja, die Deborah, die hat sich entschieden, Gemeindeglied zu sein. Du hast dich entschieden, ein Glied in dieser Gemeinde zu sein. Und ich habe darüber nachgedacht, ein Glied, das ist ja ein Teil einer Kette. Eine Kette kann man so verstehen, ich bind dich jetzt fest und du kommst nicht mehr los. Eine Kette kann man aber auch so verstehen, dass sie einem Halt gibt, dass sie einen bewahrt und beschützt. Ich denke, viele von euch kennen die Debbie, aber vielleicht nicht alle. Debbie, vielleicht ein paar Sätze zu dir, zu deiner Vergangenheit, zu deiner Gegenwart und zu deiner Zukunft. Kurz und knapp, in anderthalb Minuten.
Ja, also ich bin hier in der Gemeinde groß geworden. Also hier, ich gehöre zu Monika und Stefan Schmitz. Ich bin seit 2002 in dieser Gemeinde und werde, wenn es klappt, nächstes Jahr nach Kanada gehen und ein freiwillig soziales Jahr da machen.
Das war kurz und knapp, super. Ich glaube, da wird der Martin sich freuen, dass wir heute nicht so lange machen. Debbie, ich kenne dich schon, da warst du so groß. Ich kenne dich noch gar nicht so lang. Also Debbie war damals im Teenkreis und das war total schön, auch mit ihrer Schwester Annika, die ab und zu auch noch da ist. Das ist ein sehr dynamisches Paar, die beiden. Und die haben immer dafür gesorgt, dass es richtig gut, fetzig, aber trotzdem sehr ehrlich und offen zuging im Teenkreis. So habe ich dich auch erlebt, als ein Menschen, der ja, der bereit ist zu kämpfen. Für mich bist du eine Kämpfernatur. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch für deine Zukunft, weil du dich auch stark machst für andere Menschen, aber ganz, ganz besonders stark machst du dich für unseren Herrn, für Jesus. Und das finde ich einfach total schön, dass du jetzt so eine Perspektive auch hast, für dich zu sehen, wo kann Gott mich gebrauchen, wo kann Gott mich einsetzen. Und ich möchte ganz gerne für dich hier und jetzt auch noch beten. Ihr könnt alle dazu sitzen bleiben. Ich nehme dich im Arm, wie es meine Art ist, und bete für dich, okay? Ja, Jesus, ich möchte dir wirklich ganz, ganz herzlich danken für einen Menschen wie Deborah, der wirklich bereit ist zu gehen, für dich zu gehen, Herr, und mit dir zu gehen. Danke, dass du ihr so viele Möglichkeiten geschenkt hast, die in ihr liegen. Vieles ist offen und manches ist aber auch noch verborgen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du Deborah wirklich segnest auf ihrem weiteren Weg, dass sie sich gestärkt weiß durch dich und durch deine Gaben und deine Gnade, dass sie vertraut auf das, was sie schon kennt, dass sie aber auch vertrauen kann auf das, was sie noch nicht kennt, weil es aus deiner Hand kommt. Jesus, bewahre und beschütze sie. Und wir freuen uns als Gemeinde, ja, dass sie sich entschieden hat, ein Glied zu sein in dieser Gemeinde, dass sie dazugehören will und dass sie das ganz, ganz offen bekennt, dass das hier ihre Heimat ist, ihre geistliche Heimat. Danke dafür, ja, dass auch Stefan und Monika sie so gut begleitet haben in den letzten Jahren, dass sie ihr all das mitgegeben haben, was sie braucht. Danke, Herr, dass du Debbie gebrauchst und dass sie zu uns gehört. Jesus, segne sie, bewahre sie und schenke ihr einfach eine richtig tolle Zeit, die auf sie zukommt. Danke, Jesus. Amen.
Alles Gute dir. Herzlich willkommen.
Danke. Ja, das sind aber noch nicht alle, die wir vorstellen wollen. Ich bitte jetzt mal David Müller nach vorne, Hilda Schäfer und Hannelore Neuhaus-Wege. Ja. Ich komme mal erst mal zu dir, David. Ja, ich fange mal so der Reihe nach an mit dem David. David, wir kennen uns schon eine Weile und du warst zuerst im Living Room so eine ganze Zeit, bist jetzt im Crossover auch und da arbeitest du auch in der Leitung inzwischen eng zusammen mit dem Sebastian. Du hast unsere Gemeinde entdeckt, kennengelernt und jetzt stehst du da und sagst, ich glaube, hier gehöre ich hin. Hier ist auch der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Und vielleicht sagst du uns einfach mal, also wir haben ein Aufnahmegespräch auch geführt, das war klasse. Und vielleicht sagst du uns einfach nochmal jetzt so in dieser großen Runde, wo, ja, wie so deine Situation im Moment ist, wie du zu uns, unserer Gemeinde gefunden hast und vielleicht auch noch einen Satz über Jesus.
Genau. Alles klar. Probiere ich eine kurze Zusammenfassung von meinem Leben zu machen. Ich bin christlich erzogen worden und wie das dann so oft ist, so im Alter von der Pubertät, vollkommen falsche Wege gegangen. Gott hat wirklich darum gekämpft, mich wieder auf die richtige Bahn zu führen. Und zwar war das 2007, wo er wirklich so mein, sorry, nicht 2007, ich bin, einen Moment, das war 2010. 2010, da hat er wirklich so mein Leben umgekrempelt. Ich bin auf vollkommen falschen Wegen gegangen. Und er hat wirklich durch Wunder mich wieder auf die richtige Bahn geführt. Und das war so ein Jahr, bevor ich dann nach Dortmund gekommen bin. Auch, dass ich nach Dortmund gekommen bin, war wieder Gottes Führung. Mittlerweile habe ich hier meinen Master fast fertig gemacht und bin auch schon Vollzeit an der FH am Arbeiten. Und genau, seit 2011 bin ich in Dortmund. Bin sofort in diese Gemeinde eigentlich gegangen. Auch das war wieder ein Segen, und zwar in meiner WG. War eine WG-Kollegin, die mich einfach mitgenommen hat, die das über Facebook gesehen hat, dass ich halt Christ bin, und hat mich einfach gefragt. Und so hat sich das eben alles ergeben. Alles so kleine Puzzleteile in meinem Leben. Und ich bin zwischenzeitlich ein halbes Jahr in Australien noch gewesen. Deswegen kenne ich die Gemeinde noch gar nicht so gut. Und nachdem ich von Australien wiedergekommen bin, bin ich praktisch in den Crossover eingestiegen und bin da jetzt eben fester Mitarbeiter. Genau, und warum die Gemeinde? Ich finde, dass auf der Gemeinde, auf dem Crossover, auf den ganzen Gruppen ein ganz, ganz großer Segen liegt und dass die Gemeinde super, super lebendig ist. Und das gefällt mir einfach super, super gut. Ja.
Okay. Danke. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Hilda, du kennst unsere Gemeinde super gut. Das weiß ich, weil du warst bei einem Gemeindeseminar dabei und da waren wir zu dritt, der Arne Völkel, du und ich. Und da konnten wir dir alle Details über die Gemeinde in aller Ausführlichkeit erzählen. Und das war ein gutes Gespräch, was wir miteinander hatten. Du hast auch einiges von dir uns erzählt. Und jetzt bitte ich dich einfach mal, dass du uns in der großen Runde hier auch ein paar Dinge dazu sagst. Zum einen, wie du zu unserer Gemeinde gefunden hast, aber auch, was du an Jesus hast und was so deine Situation im Moment ist. Bitte schön.
Ja, ich glaube, mein lieber Jesus und Gott hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich hatte wunderbare Eltern und ich war sehr krank. Ich wurde gesund in den 50. Jahren, war das ein Wunder. Und ich hatte schwere Zeiten, hatte ich an meiner Seite gute Leute. Und ich bin nach Deutschland gekommen und Gott hat mir eine Gemeinde geschenkt in der Nähe meiner Wohnung. Die Wohnung haben wir nicht gesucht, die wurde uns gegeben. Es waren schwere Zeiten, wir hatten nichts, wir hatten nur eine Wohnung und die Päcke waren noch unterwegs. Und dann wurde meine Mutter sehr krank, ist gestorben. Und das alles hat mich so festgepackt, ich muss eine Rettung finden. Und die hat mich auch immer ermahnt. Und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, ich will dein Kind sein und bitte hilf mir. Und dann mit einmal stand ich in einer Gemeinde, evangelische, freikirchliche Gemeinde und in Klammer baptistische. Meine Eltern kommen aus einer baptistischen Gemeinde. Oh, wie wunderbar, da gehe ich rein. Und da war ich auch 3 Jahre, habe ich mich auch taufen lassen. Und dann sind die Kinder nach Dortmund gezogen, wir wollten mit und bin ich hierher gekommen, ja. Und dann war wieder eine Gemeinde gesucht. Ich war in einer anderen Gemeinde, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin hier reingekommen, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, hier bin ich richtig. Und dann eine Zeit, ja, ich war wieder mit meinen Landsleuten zusammen, da war kein Glauben, da war nur andere Gespräche und das war für mich fremd und irgendwie hat das mich doch zurückgezogen. Aber die Gemeinde habe ich nicht verlassen. Ich war immer zum Gottesdienst und dann habe ich gemerkt, das ist auch zu wenig. Ich muss mir eine Bibelstunde suchen. Aber hier war Hauskreis, habe ich den besucht und er hat mich aufgebaut und wieder auf den festgestellt und da danke ich mir. Will ich mich bedanken und ich will mir von der ganzen Gemeinde bedanken, für die, dass sie mich gehalten haben, wo ich die erste Zeit nichts hier getan habe. Und dann bin ich ja noch auf einmal auf ein Lied gestoßen, Gott führt uns an der Vaterhände. Ja, der hat mich hier reingeführt und hier bleibe ich mit umgeben mit wunderbaren hilfsbereite Geschwister und ich bin auch jetzt nicht mehr so fit, aber die Verständnisse sind auch da und was will ich noch weiter? Ich danke euch alle.
Ja, und liebe Hilda, du bist ja, habe ich gehört, auch im Seniorenkreis schon mit aktiv und bringst da einiges ein. Auch das ist so ein Zeichen, dass du wirklich gut bei uns angekommen bist. So, und jetzt gehe ich noch mal eins weiter. Liebe Hanna, wir haben, und das merkt man daran, dass wir uns jetzt hier noch gerade verständigen müssen, wir haben nicht ein Gespräch miteinander geführt, das hast du mit Arne geführt. Trotzdem stelle ich dich jetzt mal vor und bin sehr gespannt auf das, was du uns allen sagen wirst. Das ist hier sozusagen die Chance, dass diese vielen Menschen, die wir hier sehen, dich so ein Stück kennenlernen, wo du herkommst, wie dein Weg zur Gemeinde war. Ich habe gehört, du bist überwiesen worden. Und genau, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen dazu.
Ja, im Jahre 2000 habe ich mich taufen lassen. Im Vorfeld dazu ich war sehr schwer krank, habe dann einen Alpha-Kurs besucht und habe mich dann im Jahre 2000 in Wernigerode in der FFG Wernigerode taufen lassen. Mein Lebensweg hat mich dann weitergeführt. Im Jahre 2003 bin ich nach Hameln gezogen. In Hameln habe ich da auch eine Gemeinde besucht und habe im Jahre 2006 einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und der Herrgott wollte, dass ich hierher komme, habe im Jahr 2011 geheiratet und bin schon immer in diese Gemeinde gekommen, bin aber noch nicht eingetreten gewesen. Jetzt zum Ende des Jahres, mir wurde bewusst, dass ich dieses tun sollte, weil mir die Gemeinschaft sehr wichtig ist. Ich bin auch schon im Hauskreis mit der Hilda zusammen und wir, mein Mann und ich, wir haben zusammen den Seniorenkreis übernommen, jetzt erst vor kurzem, und wir brauchen auch sehr viel Fürbitte, und mir wurde ganz klar, dass ich in die Gemeinde eintreten sollte und muss und möchte.
Vielen Dank. Und da wird mir, wenn du das so sagst, deutlich, dass das mit der Mitgliedschaft und mit der Aufnahme in die Gemeinde viel mehr als eine formale Sache ist. Da geht es um das, was schon über einen längeren Zeitraum gewachsen ist, an Dazugehören und miteinander verbunden sein. Und das möchtest du und das möchtet ihr auch jetzt einfach festmachen und einfach mal sagen, ja, so ist es, so hat es sich entwickelt und Gott hat uns diesen Weg geführt und jetzt gehören wir dazu. Und das ist sehr schön. Und deswegen möchte ich jetzt für euch drei noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die drei, für David, für Hannah, für Hilda, dass du sie in unsere Gemeinde geführt hast, dass sie hier Menschen kennengelernt haben, einen Platz gefunden haben, dass sie sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen, dass sie ein lebendiger Baustein, so wie du es in deinem Wort sagst, in unserer Gemeinde geworden sind, ein Baustein, den du hinzugefügt hast. Und das wollen sie jetzt auch festmachen und sich öffentlich dazu stellen. Und wir danken dir, Jesus, dass du unsere Gemeinde baust. Und wir bitten dich für die drei, dass sie in unserer Gemeinde wirklich auch all das empfangen, was sie brauchen, um auf ihrem Weg mit dir weiterzugehen, was sie an Unterstützung in der Gemeinschaft brauchen. Jesus, setze du uns untereinander zum Segen, dass wir einander helfen und ermutigen können, so wie es jeder dann braucht. Amen.
Ja, es ist toll zu sehen, wie Gott Gemeinde baut und wie der Kreis sich nicht schließt und immer neue noch dazukommen. Die Kollekte gleich ist bestimmt für die Gemeinde, für die laufenden Kosten. Da möchte ich davor warnen, das Kleingeldfach in den Klingelbeutel auszuschütten. Letzten Sonntag hatten wir in der Münzzählmaschine einen Schlüssel gefunden. Es fanden sich aber auch schon Schrauben, Knöpfe und Vorteilstaler verschiedener Dortmunder Apotheken darin. Ich hatte schon überlegt, damit mal vielleicht einen Tisch im Foyer aufzubauen mit Fundsachen. Es war auch schon mal ein Zettel mit einer vierstelligen Nummer, also sicherlich einer PIN dabei. Aber die Karte fehlte. So, wenn sich Heiterkeit sich gelegt hat, dann möchte ich für die Kollekte beten. Allmächtiger himmlischer Gott, danke für den Segen auf dieser Gemeinde und wie du sie geführt hast. Danke aber auch, dass du uns Mittel gibst, nicht nur uns zu versorgen, sondern auch abzugeben. Und du willst uns Freiheit schenken, das zu tun. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, hier ein Licht in Dortmund zu sein und dass jetzt auch das, was wir zusammenlegen, dazu dient. Amen. Während der Kollekte singen wir das Lied "Wer Gott folgt, riskiert seine Träume". Alle 6 Strophen. Thank you.
So, schön, dass ihr alle zur Probe gekommen seid. Wir machen heute die Sturmszene. Was soll das denn? Ansgar, wir brauchen ein Boot, nicht so eine kleine Nussschale.
Ja, für das Geld, was mir Casey gegeben hat, der wird auch niemals so ein großes Boot und dann noch ein Smartphone für mich. Ich meine, das großes Boot gab's für den Preis nicht.
Ja, nee, so können wir nicht proben, das ist viel zu klein. Pack das einfach mal beiseite. Für die Probe nehmen wir jetzt erstmal die Kissen da und bauen daraus einen Bootsumriss. Das muss jetzt einfach so gehen. Und schnell! Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Wo bleibt eigentlich Jesus? Der muss schon ewig da sein. Ey, beim letzten Mal hatte der 3 Tage Verspätung. Naja. Okay, wir proben jetzt schon mal so. Erste Szene, los geht's.
Szene im Boot, Klappe, die erste.
Ist kalt. Ach, wahrscheinlich donnert's gleich auch noch.
Oh, wieso musst du denn heute fahren?
Jetzt blitzt es.
Nee, stopp. Ja, schön, dass du auch mal da bist. Dann können wir das ja gleich nochmal machen. Und bitte zeig doch mal ein bisschen Emotion. Ihr seid keine Roboter. Ihr seid in einem Boot, es ist ein Sturm, ihr habt Todesangst. So, direkt nochmal.
Szene im Boot, Klappe, die zweite.
Ich hab Angst. Jetzt regnet
es. Nee, stopp.
Der Sturm wird immer schlimmer.
Jesus, kennst du deine Rolle überhaupt? Du musst schlafen. Runter mit dir.
Szene im Boot, Klappe, die dritte.
So kalt. Ja, so
windig. Ich hab Angst. Das Boot läuft immer voller. Lass uns Gewicht verlieren, wir müssen Sachen rausschmeißen.
Nein, Cut. Wo sind denn die Sachen? Ihr braucht Sachen zum Rausschmeißen. Bin ich eigentlich der Einzige, der mitdenkt? Ihr holt irgendwas. Jacken, Schuhe, ist mir völlig egal. Und schnell.
Szene im Boot, Klappe, die vierte.
So kalt.
Der Wind wird immer schlimmer. Unser Boot läuft voll.
Wir müssen Sachen rauswerfen.
Ja. Nein, nicht die Schwimmflügel, die brauchen wir vielleicht noch.
Stopp. Seid ihr denn bescheuert? Ihr könnt doch nicht das Boot wegwerfen. Könnt ihr ein bisschen eure Vorstellungskraft benutzen? Die Kissen sind das Boot. Und Jesus, warum wirfst du Sachen mit raus? Du schläfst. Jetzt reißt euch mal zusammen.
Szene im Boot, Klappe, die fünfte.
Ich hab Angst. Das Boot läuft immer voller. Wir müssen Gewicht verlieren.
Ja.
Schmeißt es raus, alles.
Sturmstillung. Ich denke, wir haben begriffen, worum es geht. Meer und Sturm, die See aufpeitschen, die Jünger im Boot mit dem Herrn, der da schläft. Meer und Sturm, das ist etwas, was wir auch erleben, wenn wir im Leben unterwegs sind. Da brauchen wir nicht unbedingt ein stilisiertes Boot dafür, sondern das begreifen wir einfach jeden neuen Tag, mit den Dingen, von denen wir herausgefordert sind. Im Evangelium ist diese Geschichte uns mehrfach überliefert in unterschiedlicher Weise und auf euren Manuskripten, die ihr bekommen habt, am Eingang findet ihr diese Geschichte nach dem Matthäusevangelium und ich lese sie so vor. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umdrängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da kam ein Gesetzeslehrer zu ihm und sagte: Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Ein anderer, einer von den Jüngern, sagte zu Jesus: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Jesus stieg ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn auf und riefen: Rette uns, Herr, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf, sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen: Was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Bilder der Seele, Meer und Sturm. Im Anschluss an die Bergpredigt, die im Matthäusevangelium Kapitel 5 bis 7 beschrieben ist und uns überliefert, im Anschluss an diese Kapitel fasst Matthäus einige der Wunder zusammen, die Jesus gewirkt hat. Und diese Wunder haben eins gemeinsam, sie zeigen alle die Vollmacht des Herrn. Sie zeigen ihn mit seinen übermenschlichen Kräften. Sie zeigen ihn ausgestattet mit der Vollmacht Gottes. Und daneben nehmen wir die Menschen wahr in ihrer Schwachheit und Ohnmacht. Doch dieses Wunder der Sturmstillung, rückt Jesus nicht von uns ab als einen Allmächtigen, der über allen Problemen dieser Welt schwebt, sondern dieses Gleichnis, dieser Bericht bringt uns Jesus ganz nah. Denn Jesus sitzt mit seinen Jüngern in einem Boot. Der Sturm packt sie gemeinsam. Jesus kommt uns entgegen und setzt sich all den menschlichen Gefährdungen aus, die wir als Unfälle des Lebens kennen. Und davon erzählt der Advent und davon erzählt vor allem Weihnachten, dass Jesus uns entgegenkommt, Mensch wird und sich den Gefährdungen des normalmenschlichen Lebens aussetzt. Auch allen Konflikten, allen Fragen, den Problemen, die uns umtreiben. Jesus steigt ins Boot und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Doch bevor das geschieht, schildert uns Matthäus eine Szene, die der Evangelist an dieser Stelle seines Evangeliums berichtet. Lukas hat sie an einer anderen Stelle und Markus lässt sie unerwähnt. Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst, sagt da ein Schriftgelehrter. Und Jesu Erwiderung ist kein Jubelruf, das überrascht. Jesus hätte ja jubeln können, wie wir ebenso über unsere 4 neuen Gemeindeglieder. Super, die Hanna und der Daniel, klasse, wir sind mehr geworden. Jesus hätte sagen können: Mensch, das ist ja bärenmäßig. Jetzt habe ich noch einen Schriftgelehrten im Team. Aber Jesus reagiert völlig anders. Kein Jubelruf, super, ein neuer Jünger, dazu noch ein Schriftgelehrter. Der fehlt mir gerade noch in der Truppe. Was Jesus sagt, irritiert, weil es indirekt eine Zurückweisung ist. Die Höhle, sagt er, die Füchse haben Höhlen. Die Füchse haben ihre Höhlen, ihren Bau, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Hinlegen und ausruhen. In Kenntnis, wie Matthäus die Geschichte weiterführt, ahnen wir, dass diese Aussage nicht nur für den Schriftgelehrten, sondern auch für uns von Bedeutung ist. Und eben als der Director, der Regisseur, den Jesus mehrfach anweisen musste, doch bitte liegen zu bleiben und zu schlafen, hat uns dafür schon sensibilisiert. Ach, dieses Liegenbleiben, dieses Ausruhen, hinlegen und ausruhen, das ist wesentlich an dieser Geschichte. Nicht nur für den Schriftgelehrten, sondern von großer Bedeutung für uns. Eure Theologie, so will es Jesus dem Gelehrten und uns wohl auch sagen, erweist sich dem Leben mit seinem Sturm und Brausen gegenüber als unzureichend. Was ihr zu wissen glaubt, muss scheitern an dem, was Menschen sind und an dem, was ich, Jesus, euch verspreche. Nicht mit Wissen, sondern mit Glauben, so haben wir am Ende erfahren, ist das Leben zu bestehen. Und der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann und ausruhen. Die Füchse haben ihre Nester, ihre Höhlen, ihre Bauten, aber der Menschensohn hat das nicht. Und das wird die Frage sein am Ende der Geschichte. Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Vertrauen? Ruhe durch gesicherte Erkenntnis bietet die Nachfolge Jesu nicht und auch keine Beschaulichkeit im sicheren Bau. Ich bin gerne in der Natur, gerne im Wald und schaue mir auch gerne Tiere an. Und droht Gefahr reagieren Tiere instinktiv. Der Hase presst sich auf die Erde. Die Schlangen verschwinden blitzschnell unter Steinen. Die Füchse fliehen in ihre Bauten. Tiere machen sich möglichst klein und unsichtbar, erstarren förmlich. Die Rehe stehen wie angestrengt, wie gebannt da. Lauschen, schauen, bewegen sich nicht, in der Hoffnung, Unbewegte entdeckt man nicht. Tiere reagieren instinktiv, machen sich in Gefahr, möglichst klein, unsichtbar, erstarren förmlich, regungslos, leblos liegen sie da. Und das liefert uns der Glaube nicht. Keine Sicherung unserer Existenz, indem wir uns einbunkern, eingraben, Panzer. Alle Lebensausrichtung kann so aussehen. Du buddelst dich dann immer tiefer in die Erde ein, lebst wie die Maulwürfe, siehst zu, dass du deine Ruhe hast, organisierst dein Ein- und Auskommen, bilanzierst deine Sicherheit in Versicherungspolicen und Aktienfundamenten. Und das ist es, worauf es scheinbar ankommt. Und das ist es, was wir vielleicht auch im Glauben suchen. Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Da bin ich ganz sicher vor dem Leben, vor seinen Stürmen, vor allem Ungemach. Und Jesus fährt fort und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat das nicht. Das ist die andere Variante, dass sich einbuddeln wie die Maulwürfe das eine oder das Bauen der Nester wie die Vögel in lüftigen Höhen, abgehoben, allem Sturm überragend, förmlich ein Zuhause zwischen den Wolken, in der Gemeinschaft mit Jesus, ein Wolkenkuckucksheim, das alle irdischen Rücksichtnahmen vernachlässigen kann, ein Leben in Hypothesen über das Leben und Theorien über den Tod, Abstraktion vom Leid und konstruierte Schlussfolgerungen über konkrete Fragestellungen. So stürmisch es auch sein mag, Wolkenkuckucksheim ist sicher in seinen unfehlbaren Erklärungen. Aber so oder so, ob eingegraben und auf die Erde geduckt oder in Wolkokuxumheim in den Wolken schwebend. So oder so sind wir nicht wirkliche Menschen. Sind wir keine Menschen, wie Mensch Jesus Mensch wurde. Aber als ein solcher kommt dir Jesus entgegen. So kommt Gott in seinem Sohn auf dich zu, an deine Seite, mit dir, in einem Boot, mitten im Sturm. Mit ihm können wir den Himmel berühren, ohne die Erde zu verleugnen. Das zu leben ist ein wirkliches Wagnis. Jesus, dir will ich folgen, egal wohin es geht. Als Spruch ist das nett, doch der Schriftgelehrte bekommt zu hören, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Komm, folge mir. Komm, folge mir. Überlass es den Toten, die Toten zu begraben. Wieder so ein krasses, sperriges Wort. Was ist denn das für eine Antwort, lieber Jesus, für einen Sohn, der seinen Vater begraben möchte? Ich meine, dieser Jünger, der lebt doch in Trauer. Ich will hingehen und meinen Vater begraben. Und dann kommt Jesus so krass rüber, lass die Toten ihre Toten begraben. Du folg mir nach. Was ist das für eine Antwort für einen Sohn, der seinen Vater begraben möchte? Und dazu, und das betont Matthäus ausdrücklich, dazu ist dieser, der das sagt, ein Jünger Jesu. Einer, der mit ihm unterwegs ist. Darf der nicht ein Mindestmaß an Pietät erwarten? Nicht, wenn dieser Jünger in Gefahr steht, in Hingabe an den Verstorbenen sein Eigenleben zu versäumen und sich von sich selbst zu entfernen und sich von Jesus zu entfernen. Die Vergangenheit, das hat der ein und andere von uns schon erfahren, die Vergangenheit kann so übermächtig in unserem Denken und Gefühlsleben werden, dass es die ganze Lebensgegenwart quasi überflutet. Überflutet mit Erinnerungen. Wie schön es doch damals war, sagen wir da, als wir dies noch hatten und das gemeinsam hatten, als ich dies und das noch besaß, als ich dies und das noch mein eigen nannte. Was war das doch für eine gute Zeit? Der Preis der ständigen Trauer, der Preis dessen, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der Preis dafür ist, dass wir uns ständig beschäftigen mit dem Verlorenen, aber nicht mehr mit dem Gegenwärtigen. Dass du dich ständig aufhältst in der Vergangenheit, in den schönen Erinnerungsträumen, aber nicht in der Realität, in der du jetzt stehst und in der du jetzt gefordert bist. Das führt dich in die Gruft, sagt Jesus. Das führt dich in die Gruft, wenn du dich dort weiter aufhältst. Deshalb ist das, was pietätlos klingt, in Wahrheit Fürsorge. Du bist mein Jünger, darum folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus verweigert uns die Flucht aus der Zeit heraus in die Vergangenheit. Und er verweigert uns die Flucht hinein in die Bauten und Höhlen unter der Erde, in denen wir uns sicher fühlen und sagen, mit dieser ganzen Welt haben wir eigentlich nichts zu tun. Und er verweigert uns die Flucht in die himmlischen Höhen, wo die Vögel ihre Nester bauen, in den Wolken, wo wir große Theorien haben über das Leben und sie anderen Menschen auch predigen können, bis der Sturm uns selber packt. Und das verweigert uns Jesus, dir und mir und uns als Gemeinde, nicht als Moralist, du, so nicht, aber auch nicht als Guru, ich habe kein Problem damit, sondern als der, der als Erster ins Boot steigt. So berichtet es Matthäus. Jesus geht den Jüngern voran, als Erste steigt er in das Boot und mit diesem Schritt steht ihr mittendrin im schwankenden leben. Gott, so sagt es der Advent, kommt dir entgegen. Dieser Gott, dieser Christus, dieser Herr, der mit dir ins schwankende Boot einsteigt. Der nicht sagt, schipper mal schön rüber, ich bleib mal lieber am Ufer. Einem Beben gleich, so erzählt es Matthäus, augenblicklich beginnt ein Beben. Ein schwerer Sturm steht hier in dem Vers 24, im Grundtext steht tatsächlich das Wort Beben, Erdbeben. Dasselbe Wort wie bei der Kreuzigung Jesu, da erbebte der Boden. Wie bei der Auferstehung der Toten, wieder bei der Wiederkunft Jesu. Ein Beben. Ist uns Gott ganz nah? Bebt die Erde? Soll das gesagt sein? Soll gesagt sein, die Erde bebt gerade da, wo Gott uns ganz nah kommt, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in der Wiederkunft? Jedenfalls von einem Augenblick zum anderen ist der ganze See, ist die ganze Welt ein kochender Kessel. Da gibt es nichts mehr, was trägt und hält. Keine Sicherheit, kein Schutz, keine Höhle, in die die Jünger fliehen könnten, kein Nest in luftigen Höhen hoch über der Flut. Und Jesus schläft. Kannte er keine Angst? Doch, durchaus. Jesus kannte Angst. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir zu seinem Lebensende kommen, zu diesem ultimativen Beben auch des eigenen unser Lebens, da hat Jesus Angst. Und vielleicht erlebst du das genauso, dieses Beben an dieser Schwelle, wo du ahnst, mein Leben ist nicht mehr so stabil. Ein Beben erleben wir, wenn wir bei Sterbenden sind, an dieser Grenze zwischen diesem und jenseitigem Leben, an dieser Grenze, wo es kein Halten mehr gibt, wo eben nichts mehr hält, da beben wir. Jesus kannte Angst, durchaus, aber was ihn umgab, was ihn trug in diesem Boot und im Garten Gethsemane, was ihn hielt, waren einzig die Hände Gottes. Der Sturm ist nicht weg. Das Beben hat sich noch nicht beruhigt. Da spricht Jesus die Jünger an, noch bevor er den Sturm stillt. Bevor er irgendetwas zugunsten seiner Jünger unternimmt, redet er mit ihnen bei Matthäus. Weit wichtiger als das Tosen des Meeres, so will uns der Evangelist wohl sagen, weit wichtiger als das Tosen des Meeres um uns herum ist, dass er spricht. Weit wichtiger als das Tosen des Meeres, das uns äußerlich umgibt, ist das Tosen des Herzens, die innere Unruhe, dieses Beben in uns, dieses seelische Zittern. Und vielleicht kennt auch das der ein und andere von uns, diese starke Angst, die dich manchmal erpackt, wo du merkst, das fühlt sich innerlich an, wie wenn du unterzuckert bist. Da kann man die Hand nicht ruhig halten, die zittert. Und genauso geht es der Seele manchmal auch. Du kannst sie nicht beherrschen, sie zittert. Und du spürst dieses innere Zittern, diese unendliche Anspannung und du kriegst die Kontrolle über dein vegetatives Nervensystem nicht mehr hin. Unruhe in unseren Herzen. Wird das Herz nicht still, endet das Tosen um uns herum nie. Wird das Herz nicht still, endet das Tosen um uns herum nie. Es ist ja tatsächlich immer mehr oder weniger Wellengang, der uns umgibt. Und wieder kommt Jesus sehr energisch rüber. Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Oder Feiglinge. Feiglinge? Vielleicht müssen wir es so hören, damit es wirklich bei uns ankommt. Auch das ist kein säuselnder Spruch. in Wolkenkuckucksheim oder in Bauten, sondern das ist ganz real jetzt in dein Leben gesprochen. Warum hast du solche Angst? Du hast zu wenig Vertrauen. Mir fällt das unglaublich schwer. Ich spüre, dass mich dieses Wort trifft. Ich weiß, dass es mir gilt. Und ich höre nicht gern Feigling. Und vielleicht muss ich es und musst du es so hören. Dieser Sturm ist eben kein Kino und die Ansprache Jesu kein Säuseln. Hineingeschrien in den Wind hat er es, damit seine Jünger es hörten. Erinnern wir uns. Nach all dem, was Jesus schon gesagt hatte und nach all den Wundern, die er bereits unter den Menschen wirkte, nach der Bergpredigt Kapitel 5 bis 7 und nach den Wundererzählungen und Schilderungen danach, nach all dem ist es nicht richtig, noch immer da zu sitzen mit aufgerissenen Augen und schreckgeweiteten Augen, als seien wir immer nur Opfer des Lebens, chancen- und hilfenlos und verloren. Was schläfst du, Herr? Wunderberichte halten uns nicht an das eine große Wunder zu glauben, das zu erwarten, das uns aus allem herauskatapultiert, was uns hier gefangen nimmt. Das Wunder wie der Sturm verlangen Vertrauen, dass wir gegen die Angst zu setzen vermögen. Das erwachende Vertrauen lässt Jesus dem Beben befehlen und Ruhe einkehren. Jesus spricht sie an und in diesem erwachenden Vertrauen, Mensch, das ist die Stimme des Herrn, energisch zwar, aber er ist bei uns. Das lässt ihn befehlen und Ruhe einkehren, die große Stille. Da greift die Beruhigung in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Da greift die Beruhigung in unserem Leben nicht durch das, was wir machen und anstellen. Alle Klamotten aus dem Boot rauswerfen, als würde das irgendwas bringen. Sondern da greift die Ruhe durch das Vertrauen, wie es in Jesus war, wie er es liebte, wie er es lebte, wie er es den Jüngern vorgelebt hat, dieses Vertrauen auf die unsichtbaren Hände Gottes. Und jetzt fragen wir uns am Ende der Predigt, was können wir denn nun tun im Umkreis unserer Angst ganz praktisch? Dann erzähle ich ganz praktisch eine Geschichte vom kläffenden Hund. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie an einem Hund vorbeigehen, die immer sofort anfangen zu bellen und zu kläffen. Kennt jemand diese Erfahrung? Hunde haben so einen siebten Sinn für schreckhafte Menschen. Aber ich glaube, jeder von uns hat das schon erfahren, dass ihm so ein kläffender, bellender Hund, meist sind die so, ganz furchtbar an die Hacken geht und du glaubst, jetzt muss ich was tun. Und dann überlegst du, was kann ich jetzt tun? Bellen? Irgendwie komisch, aber ich versuch's mal. Soll ich ihn anschreien? Das machen ganz viele. Du, 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 sei mal still. Ändert nichts. Weglaufen? Gefährlich. Auch die Kleinen sind schneller. Manche auch entscheiden sich für den Tritt. Auch nicht die günstigste Lösung. Manche schlagen sogar mit der Hand, dann kommt man dem Kiefer gefährlich nah. Und alle fühlen sich irgendwie doch zu dämlich, selber zuzubeißen. Also, was wollen wir tun, wenn so ein kläffender Hund uns zusetzt? Das Einzige, was du tun kannst, ist, ruhig weiterzugehen. Dann wird vermutlich gar nichts passieren. Die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn auf und riefen, rette uns, Herr, wir gehen unter. Und Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen, da wurde es ganz still. Amen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke in meinem Leben wiederholen diesen Prozess, was Anna deutlich beschrieben hat, diese stürmische, chaotischen Zeiten, wo es richtig ein Kampf ist, bei Gott zu bleiben, Gott im Auge zu behalten und dann manchmal in sehr langer Zeit, manchmal heftige Zeit, manchmal kurzer, aber irgendwann gelingt man am Ende wieder Gott zu finden oder besser gesagt, Gott findet uns und rettet mich. Und wir versuchen in der Anbetungszeit genau diesen Prozess irgendwie musikalisch wiederzugeben und bitte dafür aufzustehen und dann gibt es nach dem vierten Lied eine Gebetszeit.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name.
Blessed be the name of bist auf hohen Bergen. Man sagt, du thronst weit über Meer. Man sucht nach dir dort bei den Sternen. Doch du wohnst nicht weit weg von hier. Wir ziehen zu dir auf vielen Straßen, aus Nord und Süd und Ost und West. Es ist nicht weit zu deinem Kammer, weil du uns von uns finden lässt.
Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir.
Und hinten fest umschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt, das Öl der Heilung ausgegossen und Ewigkeit zum Tanz gelegt. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht vor mir sehen?
Zu dir, mehr zu dir, mehr, mein Gott, zu dir, mehr zu dir, mehr, mein Gott, zu dir, mehr zu dir, mehr, mein Gott, zu dir.
Stimme mein.
lass es zur Ruhe.
Seine Liebe.
bisschen Zeit im Gebet und machen wir das heute ein bisschen anders. Ich würde einfach bitten, Leute einfach in einen kurzen Satz oder zwei zu sagen, Dank an Gott zu sagen, wo du eine stürmische Zeit erlebt hast in deinem Leben. Einfach mal laut Dank sagen, damit alle hören können, was Gott gemacht hat. Und dann schließe ich ab, dann singen wir weiter. Danke, Jesus, dass du zu uns stehst, selbst wenn wir schwach sind. Du schmeißt uns nicht aus dem Boot, sonst gibt uns auch noch eine Chance. Amen.
Macht weit, es kam der Herr.
Nach dem Gottesdienst ist noch Gelegenheit, draußen beisammen zu bleiben, bei Tee oder Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wem das draußen dann zu turbulent ist, da ist hier vorne die Möglichkeit, für sich beten zu lassen oder auch wirklich ein Gespräch unter vier Augen zu führen, wenn jemand etwas mitgebracht hat, was er gerne mit jemand teilen möchte, wo er eine Ermutigung braucht oder einfach etwas loswerden möchte. 12.30 Uhr ist Treffen der Mitarbeiter im Jugendbereich. Die treffen sich unten im Café 7. Und noch ein Hinweis auf den Gottesdienst am nächsten Sonntag. Die Gottesdienste, die Adventsgottesdienste sind alle unter ein Motto gestellt. Gott kommt dir entgegen. Heute, Jesus stillt deine Unruhe. Nächsten Sonntag ist das Thema, Jesus wartet auf deine Entscheidung. Dem Gottesdienst ist Gelegenheit für Leute, die auf der Kippe stehen, eine Entscheidung zum Glauben zu treffen, hier dann den entscheidenden Anstoß zu bekommen. Die können gerne eingeladen werden. Zum Segen, zum Schluss bitte ich aufzustehen. Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn. Durch dessen Blut hat er den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Einen schönen Sonntag und eine gute Woche.